Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Seien wir doch mal ganz ehrlich, schließlich steht ja Weihnachten vor der Tür. Viele Menschen haben das Gefühl, es geht mit diesem Land nur noch bergab. Wer daran schuld ist und was das für uns auch in der Geldanlage bedeuten wird, das möchte ich in der heutigen Folge gerne besprechen. Legen wir los. Eine Bitte hätte ich vorab an dich. Wenn du dir die heutige Folge, in der es auch um Politik geht, bitte bis zum Schluss anhörst, dann würdest du mir einen großen Gefallen tun, denn wenn man nur die ersten 2, 3 oder 4 Minuten hört, dann könnte man einen falschen Eindruck gewinnen. Also, die heutige Folge wird kurz und knapp, aber bitte bis zum Schluss anhören. Es kommt dann auch kein Aufruf, einen Report zu abonnieren oder diesen Podcast. Es geht mir wirklich um das Inhaltliche. Dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein, auf LinkedIn nehme ich immer wieder die Herausforderung gerne an, mache mich dort nicht vorsätzlich, aber das bleibt nicht aus, gelegentlich auch bei dem einen oder anderen ziemlich unbeliebt, und zwar deshalb, weil ich versuche, Fakten klarzustellen, die oft verkürzt wiedergegeben werden. Und das ist ein Problem, und zwar deshalb, weil wir der Politik einen großen Gefallen erweisen, wenn wir uns damit aufhalten, uns nur zu beschweren. Nur ein Politiker oder ein Regierungsbashing zu betreiben. Wäre ich nämlich Politiker und würde solche Stimmen wahrnehmen und diese Stimmen sind dann zu pauschal, oft auch unrichtig, dann würde ich das Ganze natürlich abtun als, ja, das ist normal. Der Pöbel, der Mob, der hat sich halt immer schon beschwert, der beschwert sich jetzt auch noch. Das hat mit meiner Arbeit wahrscheinlich gar nichts zu tun. Und deswegen ist es so wichtig, in der Kritik gerne emotional, aber auch sachlich korrekt zu bleiben. Weil nur dann diejenigen, an die diese Kritik eigentlich adressiert ist, weil sie sie dann auch wahrnehmen müssen und vielleicht, das ist, mag ein wenig hoffnungsvoll erscheinen, auch wahrnehmen, am Ende des Tages wollen die meisten Politiker ja auch wiedergewählt werden. Und es gibt zahlreiche Themen, die man ansprechen darf, aber man muss sie dann richtig ansprechen. Und Übertreibung an der einen oder anderen Stelle ist zulässig, aber eben nicht, wenn sie über ein Maß hinausgeht, bei dem wir dann sagen können, das ist einfach Unsinn. Und hier gibt es hin und wieder Grafiken, manchmal auch selbstgebastelte oder es gibt Texte, die sind meines Erachtens nicht geeignet, um Dinge wirklich zu verändern. Ich schreibe bewusst auch immer dazu, wenn es nur darum geht, Frust abzulassen, da habe ich ein großes Verständnis dafür und insofern ist das aber auch vollkommen in Ordnung. Wenn es aber darum geht, mit Fakten zu überzeugen und insbesondere dann auch die Richtung zu ändern, dann ist es notwendig, dass diese Fakten eben genau das auch sind. Fakten und nicht nur persönliche Meinung. Ein Beispiel, ich habe in der letzten Woche, ich sage jetzt nicht, um wen es geht, weil es um die Person, das ist querbeet, das sind manchmal recht prominente Personen mit vielen Followern auf LinkedIn, aber ich antworte auch manchmal auf Posts, wo ich dann der Einzige bin. Also das ist eine sehr subjektive Geschichte, da steht auch keine große Strategie dahinter, sondern ich ärgere mich einfach, wenn diese reine Beschwerdekultur ein Ausmaß annimmt, dass ja diejenigen, die sich beschweren, das habe ich gerade eben schon gesagt, dass diejenigen meinen, durch diese Äußerung in meiner Meinung, durch ein Like oder Daumen nach oben, ja, jetzt arbeite ich an der Zukunft des Landes mit, das muss ja mal gesagt werden. Also das muss ja mal gesagt werden, passiert häufig genug. Das muss ja mal gemacht werden und so muss es gemacht werden. Das passiert leider viel zu selten. Ein Post, den ich, naja, ob ich ihn korrigiert habe, hat am Ende des Tages auch nicht viele interessiert. Da ging es um die ansteigenden Insolvenzen und daraus wurde dann ein Trend gemacht, unser Land, da geht's bergab. Mehr und mehr Menschen, Unternehmen, Betriebe rutschen in die Insolvenz. Und dann habe ich einfach nur eine Grafik drunter gepackt, dass sich seit 2019 die Zahl der Insolvenzen unter dem Strich nicht großartig geändert hat. Es gab natürlich einen massiven Einbruch beziehungsweise einen Ausbruch zur Oberseite hinsichtlich der Anzahl der Insolvenzen im Jahr 2020 und in den folgenden Monaten. Ja, dieser beschlossene Shutdown, dieser Stillstand hat natürlich viele Insolvenzen nach sich gezogen und daraufhin gab es aber auch eine natürliche Gegenbewegung zur Unterseite. Und basierend darauf gab es dann wieder in diesem Jahr eine Normalisierung, das heißt also ein starker Anstieg gegenüber dem Jahr 2022. Absolut befinden wir uns in etwa auf dem gleichen Niveau wie in den letzten Jahren auch. Oder wenn es um das Rentensystem geht. Es ist vollkommen richtig, die Schwäche des aktuellen Rentensystems zu besprechen und auch anzuprangern, dass sich hier nichts verändert. Aber die Vorstellung, ich komme mir ja schon regelrecht dämlich vor, wenn es dann so aussieht, als ob ich die aktuelle Regierung verteidigen würde. Nichts liegt mir ferner. Es ist handwerklich teilweise grober Unfug. Keine Sorge, die Abrechnung kommt gleich noch. Und es ist auch wirklich, wirklich nicht visionär. Da steckt keine Strategie dahinter. So, ich will den ganzen Teil, der jetzt gleich als Fazit kommt, noch nicht vorwegnehmen. Aber zu sagen, unser Rentensystem aufgrund der linken Regierung würde hier jetzt anfangen zu schwächeln, das ist natürlich sowas von an den Haaren herbeigezogen. Ja, Angela Merkel hat vor über 15 Jahren angemerkt, dass es so nicht weitergehen kann. Und dann wurde die Raute gemacht und dann, wir werden mal sehen. Es geht mir hier auch nicht um die anderen Parteien. Es geht mir darum, dass das eine Entwicklung ist, die schon viel, viel länger ihren Lauf nimmt, als die aktuelle Regierung im Amt wäre. Und es wird darunter auch nicht schlimmer. Unser Rentensystem ist schon sehr, sehr lang kein gesundes mehr. Das hat mit der aktuellen Politik herzlich wenig zu tun. Dass man so etwas wie die Aktienrente, die jetzt dem Rotstift zum Opfer gefallen ist, dass man das natürlich kritisch besprechen muss. Ja, ich glaube, jeder, der bei The Dip letzte Woche reingehört hat, dem wird schon klar sein, dass ich das natürlich anprangere. Aber vorher ist halt auch gar nichts passiert. Und die Annahme, mit einem Politikwechsel, darum geht's ja, würde sich dann etwas verbessern, die erscheint mir aus der Luft gegriffen, weil gar keine Partei irgendetwas in diese Richtung vorstellt. Und das ist der Skandal. Nehmen wir die Kaufkraft der Deutschen als letztes Beispiel, warum ich mich da, naja, beinahe vorsätzlich auf LinkedIn unbeliebt mache. Die Kaufkraft der Deutschen ist seit 1990 kontinuierlich gestiegen. Natürlich absolut, weil Löhne und Gehälter steigen, aber auch relativ. Das heißt also, eine Familie heute im Jahr 2023 kann sich mehr leisten. Urlaub, Autos, Miete und. Das heißt, der gesamte Lebensstandard ist in den letzten 30 Jahren sehr deutlich gestiegen. Und das alles sind Entwicklungen, die eben langfristig sind. Von daher das persönliche, manchmal auch subjektive und nachvollziehbare Gefühl, irgendwie ist das alles nicht mehr so, wie es mal war. Das ist irrig. Und genau auf diese Punkte gehe ich nur ein. Und ich habe es ja schon gesagt, bitte diese Folge bis zum Schluss anhören, weil ich mir vorstellen kann, dass das für den einen oder anderen sich wie eine Provokation anhört. Und es geht weiter mit der vermeintlichen Provokation. Denn alles wird besser. Wir haben vor 30 Jahren einen Anteil gehabt der extremen Armut von 30% der Weltbevölkerung. Das muss man sich mal vorstellen. 30% der Weltbevölkerung lebten 1990 in extremer Armut. Heute sind es 7,4%. Das ist deutlich besser. Die Kindersterblichkeit hat sich gegenüber 1970 um 90% reduziert. Es sterben viel weniger Kinder in den ersten zwei Lebensjahren, als das noch vor wenigen Dekaden der Fall war, selbst als das im Jahr 2000 der Fall war. Wir haben einen viel höheren Grad der Alphabetisierung. Viel mehr Menschen können lesen und schreiben. Der Anteil der Kinderarbeit in der Welt ist deutlich gesunken. Der Anteil derer, die Zugang zu sauberem Wasser haben, ist deutlich gestiegen. Wir haben auch in Deutschland heute ein viel höheres Maß an Arbeitssicherheit. Das heißt also, wir bis hin zu Toten am Arbeitsplatz, die waren vor 30, 40 Jahren auch noch nicht die Regel, aber viel, viel häufiger als heute. Wir haben eine medizinische Grundversorgung weltweit, die hinsichtlich ihres Standards und auch hinsichtlich ihrer Versorgungssituation selbst in ärmeren Regionen viel, viel, viel besser ist. Wir haben viel mehr Menschen, die in einer Demokratie leben. Stichwort Meinungsfreiheit. Das heißt, der ein oder andere, der damit liebäugelt, auszuwandern, der hat da hin und wieder auch Länder im Kopf, da dürfte er das, was er dort in diesem Forum jetzt gerade gepostet hat, egal auf welcher Plattform, das dürfte er dort nicht. Wir haben heute mehr Menschen mit Zugang zu einer Stromversorgung denn je. Wir haben, auch wenn wir eine recht prominente durchleben mussten, wir haben viel mehr Seuchen als noch vor 30, 40 Jahren. Wir haben eine deutliche Steigerung hinsichtlich der Gleichheit zwischen Mann und Frau. In den allermeisten Ländern, zumindest mal in Europa, gibt es heute das Wahlrecht für die Frauen. Das erscheint uns logischerweise und völlig berechtigt selbstverständlich. Das war es aber vor nicht allzu langer Zeit noch nicht. Der medizinische Fortschritt hat ebenfalls dazu geführt, dass der Mensch länger lebt und insbesondere auch qualitativ hochwertiger alt werden kann. Völlig berechtigt ist ja der Hinweis, dass Quantität alleine es auch nicht macht. All das ist selbstverständlich etwas, was man auch beschreiben muss und wo man sagen muss, das hat sich alles verbessert. Aber das ist natürlich nichts, was mein subjektives Befinden beeinflusst. Wenn es für alle besser wird, dann hinterlässt das erstmal herzlich wenig bei mir. Vielleicht in so einer Weihnachtsansprache denkt man, ja, naja, verkehrt ist das ja nicht. Aber tatsächlich beeinflusst mich natürlich viel mehr, wenn ich 4.000 Euro brutto verdiene und unter dem Strich bleibt von meinem Gehalt jetzt aktuell weniger übrig, weil zum Beispiel die Kaufkraft sinkt. Das ist dann ja ein subjektives Empfinden, was alles andere überstrahlt. Und das kann ich verstehen, weil wir nun mal keine Schwarmwesen sind, sondern Individuen. Wie heißen die? Individuen. So, das heißt, dieses persönliche Empfinden, wie geht es mir eigentlich? Das hat immer eine gewisse Dominanz in der Wahrnehmung, wie es um die Welt bestellt ist. Und all diese Entwicklungen, die ich jetzt gerade hier besprochen habe, die stehen ja schon mal fest. Was allerdings auch feststeht, ist das massive Gefühl der Ungleichheit. Und Gleichheit ist ja etwas, was wir per se anstreben. Einfach aus einem Gefühl der Gerechtigkeit heraus. Und diese Ungleichheit, all die Dinge, die ich gerade eben hier aufgeführt habe, haben mit Gleichheit nichts zu tun. Das sind ja alles Durchschnittswerte. Diese Ungleichheit, die wächst. Und das Problem haben wir auch glasklar in Deutschland. Laut Forsa-Umfrage sagen heute 60% der ostdeutschen Bürger, das Trennende zwischen Ost und West überwiegt. 2019, also gar nicht so lange her, waren das noch etwas mehr als 40%. 43% fühlen sich als Bürger zweiter Klasse. Es ist ganz leicht messbar, dass es heute auch jedem Menschen in Ostdeutschland absolut betrachtet viel besser geht als vor 30 Jahren. Aber die Ungleichheit, das Empfinden der Ungleichheit, ist natürlich das, was solche Umfrageergebnisse letztlich produziert. Denn anderen geht es deutlich besser als mir. Und das ist ein vollkommen normaler Reflex. Das ist also auch nichts, was ich hier aufdröseln möchte, in dem Sinne, nun gebt euch doch mal bitte zufrieden, es geht euch doch auch besser. Dieser Trickle-Down-Effekt ist letztlich die große Lüge von vielen, neoliberalen Kapitalisten, die sagen, wenn es denen oben besser geht, dann geht es denen unten doch auch besser. Tatsächlich ist das so, aber aufgrund der Tatsache, dass die Ungleichheit bei diesem Effekt eben nicht geringer wird, sondern größer, ist es trotzdem eine schwierige Entwicklung. Und hier kommt, wie gesagt, keine Auflösung in dem Sinne, dass man sich mal besinnen sollte auf das, was wirklich wichtig für einen ist. Dass wir uns messen mit anderen, dass wir vergleichen, ist ganz normal. Und solange wir nicht vielleicht 2, 3 evolutionäre Schritte nach vorne machen, und momentan wartet man ja auf den einen oder anderen evolutionären Schritt, vielleicht sogar verzweifelt, so lange wird das auch so bleiben. Und hier, derjenige, der es gerade erzählt, bei dem ist das natürlich auch so. Ich nehme mich ja aus dieser Gleichung nicht raus. Und keine Sorge, diesen Aufruf zur Besinnung, den beende ich jetzt hier. Darum geht es auch nicht, denn jeder soll sich beschweren. Jeder hat das Recht dazu, das kann man in einer Demokratie, das konnte man in der DDR übrigens nicht. Was mir sehr, sehr wichtig ist, es gibt dafür meines Erachtens mehrere Faktoren. Das heißt also mehrere Faktoren, die dafür sorgen, dass diese Ungleichheit mehr und mehr in den Vordergrund tritt. Zum einen, weil sie tatsächlich besteht. Das heißt, die Schere zwischen denen, Und ich spreche hier nicht nur über die Superreichen, sondern die Schere zwischen denen, die von einer Aufwertung beispielsweise der Sachwerte, das erleben wir in allen Sachwerten, dass diejenigen, die davon profitieren können, zumindest nicht das Gefühl haben, dieses System müsse mal gestürzt werden. Auch da habe ich bei dem einen oder anderen den Eindruck, dass er so gar nicht richtig weiß, was anders sein müsste, aber es müsste irgendwie besser sein. Aber die allermeisten dort fühlen sich einigermaßen wohl und einigermaßen sicher auf ihrem Posten. Es gibt aber sehr, sehr viele, der Anteil wächst, die eben diese Ungleichheit nicht nur empfinden, sondern bei denen sie auch tatsächlich besteht, weil sie sich ausgeliefert fühlen. Ausgeliefert auch gegenüber einer Geldpolitik, die das Ganze zweifellos befeuert hat. Wer auf die letzten 10 Jahre, 15 Jahre im Prinzip, ja, meine Ausgangsbasis für diesen Gedanken ist ja eigentlich nicht so sehr die Finanzkrise, sondern Geldpolitik 2.0 hat eigentlich unter Alan Greenspan begonnen. Ob das jetzt tatsächlich seinen Ursprung hat in dieser Immobilienkrise, die dann später folgte. So oder so, Ende der 90er haben wir gesehen, die Geldpolitik hat sich recht deutlich geändert. Sie wurde sehr viel expansiver und davon haben doch wahnsinnig viele Menschen profitiert. Wahnsinnig viele Unternehmen profitiert. Deswegen muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem Vorwurf, ja, es gab so viele Luftnummern an der Börse und nur durch das billige Geld wurde das überhaupt möglich. Dieses billige Geld hat auf alle gleichermaßen eingewirkt. Dass wir diese globalen Megatech-Konzerne haben, dass dieses Wachstum bezahlt werden konnte, hatte natürlich auch mit der Geldpolitik zu tun. Das hat die Guten wie die Schlechten gleichermaßen beflügelt und die allermeisten Geldanleger, selbst mit einem, jetzt nehmen wir mal die simpelsten Form der Geldanlage, ein regelmäßiges Besparen des MSCI World, haben heute auch nach Kaufkraftverlust, nicht wer im Jahr 2020 oder 2021 begonnen hat, aber wenn wir einen Zeitraum von 10 Jahren nehmen, dann ist die Rechnung immer aufgegangen. Das heißt, auch ein ganz massives Profitieren von dem, was sich dort entwickelt hat. Die negativen Begleiterscheinungen, die haben in der Regel diejenigen getragen, die sich nicht dagegen schützen können. Und das sind, bezogen auf die Geldanlage, all diejenigen, die nicht in Sachwerte investieren konnten oder wollten. Das sind die, die wirklich auf der Verliererseite gestanden haben, weil ihnen heute tatsächlich keine besonders gute Perspektive gegeben wird und weil sie auch schlicht und einfach gemessen an allen anderen einen Vermögensverlust erlitten haben. Und das große Versagen der Politik ist heute, keinerlei Lösung zu präsentieren und selbst wenn sie einen guten Lösungsansatz hätten, ihn nicht anständig zu kommunizieren und Visionen aufzuzeigen. Und die großen Themen sind eigentlich die gleichen, wie ich sie gerade eben auf LinkedIn beziehungsweise bei meiner LinkedIn-Challenge, so möchte ich es mal formulieren, besprochen habe. Das Rentensystem. Wir wissen heute, dass es so nicht dauerhaft weitergehen kann, ohne aus anderen Töpfen zu nehmen. Und die Frage ist, was soll denn von wem in die anderen Töpfe reinfließen?
Die Geburtenrate sinkt seit den 60er Jahren. Hinzu kommt die eigentlich schöne Tatsache, dass die Deutschen immer länger leben. Doch jedes Jahr mehr kostet auch ein weiteres Jahr Rente mehr.
Wenn es immer weniger Zahler gibt, Steuerzahler gibt und immer mehr Empfänger, dann muss ich diese Frage beantworten können. Wir haben das Problem der Stichwort 2023, Deindustrialisierung. Die hat schon viel, viel früher begonnen. Die war unsere deutsche Industrie ganz wesentlich abhängig von billigem russischem Gas. Das ist etwas pauschal, trifft aber auf viele Basisindustrien zu. Und jetzt haben wir diese Deindustrialisierung, wenn man so will, erzwungenermaßen herbeigeführt. Und jetzt muss ich mit dieser Entwicklung umgehen. Wir haben das Problem, das Thema der Migration. Auch das wird grauenhaft kommuniziert. Wir haben das Problem der Digitalisierung. Und bei all diesen Punkten und noch vielen mehr müsste man natürlich von vorne, von oben anfangen und sagen, wo stehen wir heute? Wo werden wir voraussichtlich, wenn wir realistisch an diese Themen herangehen, im Jahr 2030, 2035 und 2040 stehen? Die Menschen haben ein ganz ausgeprägtes Gespür für eine Art der Scheinsicherheit. Und ich glaube, dass vielen, es ist immer so der Begriff von diesen Elfenbeintürmen und das ist ein klein wenig das Problem. Wenn du dich ununterbrochen mit Menschen umgibst, die nur in diesem politischen System verhaftet sind und teilweise in zunehmendem Maße ja auch gar nicht mehr in der Realwirtschaft tätig waren vorher. Im Nachhinein gibt es normalerweise recht gute Aufsichtsratposten oder Beraterverträge. Aber vorher aus der Praxis, da diese Erfahrung schon mitzunehmen, das ist äußerst selten. Und deswegen fehlt das Gespür dafür, wie man diese Themen angehen muss und dann auch tatsächlich vielleicht wie in einem Unternehmen, wo ja permanent Pläne für die Zukunft aufgestellt werden, dann sie auch angeht. Und ich glaube ganz ehrlich, man kann den Menschen hier auch Unsicherheit zutrauen. Erinnert ihr euch vielleicht an den Moment, als sich Angela Merkel hingestellt hat, mitten in der Corona-Krise und zumindest mal angedeutet, ja, in Wort sagt das natürlich nie ein Politiker, aber in dieser Rede zur Lage der Nation hat sie sehr klar angedeutet, dass sie nicht genau weiß, wie mit diesem Coronavirus umzugehen ist. Und jetzt lassen wir mal alle Theorien, was vorher gesteuert wird, Pharmaindustrie, und lassen wir jetzt mal alles außen vor, sondern nehmen nur das, was auf uns gewirkt hat. Da stand also eine Frau und hat gesagt, wir wissen nicht genau, wie wir damit umgehen sollen. Deswegen verfahren wir jetzt nach dem Vorsichtsprinzip und machen alles zu. Und natürlich sind in der Aufarbeitung ist sehr offensichtlich, welche Fehler gemacht wurden, aber die meisten Menschen sind da mitgegangen. Es gab diese Corona-Demos teilweise, das muss man ja auch bei der kritischen Aufarbeitung sagen, von äußerst zwielichen Gestalten initiiert. Aber es gab sicherlich auch echte Anteilnahme und echte Sorgen, die dort geäußert wurden auf diesen Demonstrationen und von denen ja dann auch viele Punkte sich im Nachhinein als richtig herausgestellt haben. Also die psychische Verfassung eines Landes hat sich ja dort nicht nur in Deutschland auch wirklich messbar verschlechtert. Wenn man sich heute guckt, was in der Psychiatrie, insbesondere auch in der Jugendpsychiatrie, was da für eine Warteliste besteht, das ist, all das sind natürlich negative Konsequenzen und man hätte sicher vieles besser machen können. Es geht mir nur um diesen Moment der Unsicherheit und zu sagen, wir wissen es nicht genau, lass es uns mal lieber machen. Und 95% der Deutschen sind diesen Weg mitgegangen. Und ich glaube, das ist etwas, was man durchaus wahrnehmen hätte können, indem man gesagt hat, wir können nicht jede Lösung präsentieren. Wir wissen nicht genau, wo Deutschland mit seiner Industrie im Jahr 2035 im internationalen Wettbewerb stehen wird. Aber wir gehen mal davon aus, dass, und deswegen stärken wir jetzt diese Industrien. Oder wir sprechen über unsere Energieversorgung. Jetzt haben wir die nächste Abhängigkeit wieder von Gas, nur jetzt ist es LNG-Gas. Das heißt, wir rutschen von einer Abhängigkeit in die nächste. Auch hier wäre doch die Frage, wenn du ganz vernünftig rangehst und jetzt Lobbyisten mal nicht mit an den Tisch nimmst. Was ist denn wie in der Geldanlage absolut logisch? Zu sagen, ich bin diversifiziert aufgestellt. Ich bin nicht von einer Energiequelle abhängig, sondern von mehreren. Denn wenn eine wegbricht, dann können vielleicht andere das kompensieren. Das wäre ein für jeden nachvollziehbarer Plan, wenn es dann hieße. Und deswegen im Übrigen können wir keine Steuern senken, denn wir müssen das Geld heute ausgeben, wir müssen es heute investieren, um im Jahr 2030 oder 35 ein funktionierendes System zu haben. Oder wir müssten heute die ein oder andere Bahnstrecke vielleicht sperren. Vielleicht haben wir für 2 oder 3 Jahre einen schwierigen Schienenverkehr, aber wir gehen dieses Thema jetzt an. Es gibt ja durchaus Vorbilder, wie Bahnverkehr funktionieren kann. Dazu ist der aktuelle Verkehr leider in Mitleidenschaft zu ziehen, aber wir nehmen 100, 200 oder über die Jahre hinweg auch 300 Milliarden und schaffen es 2030 wieder einen Schienenverkehr mit Vorbildcharakter zu bauen. Ich glaube, dass den Menschen vollkommen klar wäre, das Geld müssen wir heute ausgeben. Das macht Sinn. Rentensystem genau das gleiche, dass wir nicht von heute auf morgen umstellen können auf eine Aktien- oder sagen wir kapitalbasiertes Rentensystem. Das ist auch jedem klar. Aber dass du sagst, ich unternehme heute Schritte mit den entsprechenden Kosten, um das dann und dann und dann als funktionierendes System zu haben. Digitalisierung. Gesundheitliche Versorgung. Wir wissen ja ganz genau, wie die Probleme aussehen, aber es traut sich keiner oder, und das wäre die schlechtere Variante und der muss man momentan den Vorzug geben, oder es hat hier schlicht und einfach keiner den Sachverstand, um zu sagen, wir gehen jetzt raus, wir sagen den Menschen, so ist unser Plan, am Ende des Tages musst du natürlich auch die Wahl damit gewinnen, so sollte Deutschland im Jahr 2030 in dem Bereich aussehen. Muss ja nicht mehr die ganz große Lösung sein. Wir haben ja nicht umsonst einzelne Ressorts. Ich glaube, das wäre möglich. Ich glaube, einen Soli umzuwandeln in ein Infrastrukturpaket wäre möglich, aber dazu muss man sich natürlich trauen, das Ganze auch zu sagen. So ist es Stückwerk und so bleibt das Gefühl, am Ende des Tages profitieren immer die gleichen und die ganz oder eine verhältnismäßig große Masse muss dafür blechen und für die werden die Zeiten immer schlechter. So, das Thema an dieser Stelle muss ich beenden, vor allen Dingen, weil ich gesagt habe, kurz und kompakt, naja, nicht ganz, hat nicht ganz geklappt. Ich möchte aber den Teil, der die meisten, die hier zuhören, wahrscheinlich auch betrifft, also die Geldanlage, möchte ich nicht unter den Tisch kehren. Denn diese Ungleichheit, die können wir feststellen. Das momentane politische Versagen können wir auch feststellen und haben wahrscheinlich nur eine geringe Hoffnung, dass sich das kurzfristig ändert. Und deswegen muss ich einen pessimistischen Ausblick werfen auf die Geldanlage beziehungsweise die Notwendigkeit der Geldanlage. Das möchte ich in der nächsten Ausgabe direkt machen. Das heißt also ausnahmsweise sowas wie ein Teil 2. Geld anzulegen ist nämlich wichtiger denn je. Ob daraus dann genau das wird, was man sich früher vorgestellt hat, also endlich kommt irgendwann die Phase der Kreuzfahrten in meinem Leben, das weiß ich nicht. Oder ob es vielleicht so notwendig sein wird, um zu sagen, gut, dann komme ich aber später einigermaßen hin. Soweit möchte ich gar nicht gehen. Es gibt auch viele Einflussfaktoren, die wir heute nicht kennen. Vielleicht verbessern sich viele Sachen auch zum Guten. Aber klar ist, dass wir es selber in die Hand nehmen müssen. Und Vogel-Strauß-Taktik hat noch nie funktioniert. Also Teil 2, was bedeutet diese wachsende Ungleichheit und dieses wachsende Ungleichgewicht für die Geldanlage? Auf welche Anlageklassen wird sich das wie auswirken? Das in der nächsten Ausgabe. So, ich hoffe, dass selbst nach den 26 Minuten es jetzt keinen hier in irgendeiner Art und Weise verstört oder ihm vor den Kopf gestoßen habe. Das war nicht meine Intention. Ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man über politische Themen in so kurzer Zeit und noch dazu im Monolog spricht. Aber machen wir an dieser Stelle erstmal Schluss. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.